Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Hallo zusammen zu einer neuen schönen Folge von uns. Ich darf an meiner Seite, ich bin der Jens, an meiner Seite heute wieder den Marc begrüßen. Wir freuen uns, eine Art Recap mit euch heute zu machen, was alles Wildes im KI-Bereich 2025 passiert ist. Vor allem aber mit einem scharfen Blick auf die Tool-Landschaft. Und ich glaube, da gehen wir von Bildgenerierung bis zum simplen Textbot doch, glaube ich, überall dran vorbei heute, Marc, oder?
Ich fand es ja sehr schön, dass du gesagt hast, eine schöne Folge. Und ich habe mir ganz kurz überlegt, ist das unsere erste Folge mit Video? Um Gottes Willen, bist ja gar nicht hergerichtet.
Nein.
Ja, aber ich glaube, heute ist so eine Folge, heute ist ein Anbetracht der Zeit, ne? Wir sind kurz vor Jahresende zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da lohnt sich ja durchaus auch mal einen Blick darauf zu werfen, wo sich eventuell auch mein Workflow geändert hat, ein Tool geändert hat und Dinge, die wir vielleicht am Jahresanfang für den geilen heißen, Entschuldigung, Scheiß, ist man da nicht jetzt schon explicit? Mhm. Weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht.
Gehalten hat, dass das auf einmal, naja, wenn irgendein großer Konzern hustet, altbacken ist und man mit ganz neuen Sachen arbeiten kann. Sowas habe ich mir vorgestellt.
Okay, das hört sich gut an. Sollen wir mal mit dem einfachen Sachen anfangen? Was das wahrscheinlich auch so das Landläufigste ist, wenn Menschen draußen mit KI-Tools interagieren. Ich glaube, da gibt es momentan immer wahrscheinlich 2,5 Anwendungsfälle, ne, bei der Allgemeinheit. Ich würde sagen, es ist einmal dieses reine Prompten, da nach Sachen suchen, sich irgendwelche Sachen erstellen lassen, da können wir gleich mal ein bisschen reingucken. Das andere ist, glaube ich, Bildbearbeitung oder Bilderzeugung vor allem, nicht Bildbearbeitung, eher Erzeugung, glaube ich. Und das 2,5. wollte ich sagen, weil gerade die Weihnachtszeit ist, Lieder generieren mit irgendwelchen Musik-KIs, die draußen rumfleuchten. Ne? Was ist denn so beim Teil 1? Mal jetzt auf das, welche KI hat dich am meisten mitgenommen, wenn es um das reine, ich chatte mit dem Ding, ich prompte, ich suche irgendwas, was war so dein Highlight dieses Jahr?
Also ich bin ja ganz froh, dass mein Suchen hauptsächlich in Google geblieben ist und wenn ich mal ein LLM benutzt habe, dann doch Perplexity. Ne? Perplexity ist ja doch ziemlich zuverlässig, was das Thema Quellen aus dem Internet angeht, mit den verschiedensten Tiefeneinstellungen, die es dort entsprechend gibt. Das fand ich soweit ganz nett. Was ich bei diesen ganzen Textprompt-Geschichten ganz lustig fand, das Jahr war, kaum hat ein Hersteller was rausgebracht, kam der nächste, ne? So dieser Kreislauf von, okay, Mistral wollte ich ja schon gerade sagen, aber irgendwie, sagen wir mal, Grok und dann kommt Anthropic und dann kommt OpenAI und dann kommt Gemini und dann kommt Grok und dann kommt Anthropic und dann kommt Google und dann kommt Gemini. Oder beliebig an dieser Stelle Abkürzungen wählen, aber dieses ständige Karussell. Und weil du vom Prompten gesprochen hast, finde ich es natürlich auch doppelt und dreifach strange, wie sich auch etablierte Prompts über das Jahr hinweg geändert haben. Mhm. Also Prompts, die ich benutzt habe, vielleicht kommen wir ja noch mal sowas wie N nach N und so, weil das hat mich auch dieses Jahr doch ziemlich geprägt. Mhm. Was ich so in verschiedensten Prozessschritten so benutzt habe als Prompts und die schön etabliert waren, weil sie mit GPT-4 oder was auch immer gut liefen und dann kam GPT-5 raus und dann ging das irgendwie noch und dann kam 5.1 raus und auf einmal war das Ding der Meinung, mir noch Bonusinformationen zu geben und auf einmal hatte ich Komponenten in meinen Texten und meinen Inhalten drin, wo ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Dann trainierst ihm das aus und jetzt mit 5.2 merkst du, ja, kam ja vor kurzem jetzt auch gerade raus, das neue Modell von OpenAI, dass man das schon wieder gar nicht mehr hätte machen müssen, dass man die Prompts wieder zurückrudern kann. Also das ist schon mal ganz lustig und auch wenn du zwischen den Modellen wechselst. Ne? Also wenn ich einen Prompt an Gemini gebe, dann habe ich manchmal das Gefühl, es gibt Prompts, da ist er auf einmal schneller als OpenAI, dafür aber auch oberflächlicher. Und das zeigt halt auch wieder, wir sind halt nicht in so einer 0-1-Maschinerie.
Naja, das ist spannend. Aber die wenn wir auf der Suche nochmal gehen, weil du das gerade mit Google sagtest, ne? Also ich habe ja tatsächlich so im Laufe des Jahres, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, hat ja Google nach und nach im Prinzip auch seine eigene Google KI, Gemini im Hintergrund, dann freigeschaltet, dir auch Suchergebnisse zu liefern, wenn du eigentlich das ganz normale Suchfeld nutzt, ne? Also ein ganz geschickter Move von Google, natürlich auch so ein bisschen Abwehrhaltung, weil immer mehr Nutzer auch gewechselt sind zu OpenAI, zu Perplexity, um zu da bessere Suchergebnisse auch zu bekommen. Ne? Also das haben sie erwartet. Ne? Also ich kann viel natürlicher mit so einem Chatbot, mit so einem LLM über Sachen reden, als ich das vorher in dem klassischen Suchfeld bei einer Google angefühlt hat. Da gab es gute Ergebnisse, aber die waren nicht immer so kontextbezogen. Ne? Und so ein LLM, das mich ein bisschen versteht, das ist natürlich stärker kontextbezogen und das ist natürlich eine wahnsinniger Wettbewerb gewesen, den Google sich da ausgesetzt gefühlt hat. Und sie haben das gut gemacht. Am Anfang fühlte es sich die ersten Tage, Wochen noch so ein bisschen behäbig an und es war nicht so ganz klar, woher denn jetzt auch dann diese Google-KI-Suchergebnisse eigentlich kommen. Da wurden ganz schräge Webseiten als Referenzen genommen und die Ergebnisse waren so mau. Ich habe seit ungelogen jetzt, Dezember 2025, immer mehr das Gefühl, das ist ein richtig gutes Ergebnis da. Also wenn ich da jetzt eine Anfrage stelle, wenn ich wirklich suchen möchte und eine KI zum Suchen benutzen würde, nehme ich jetzt doch wieder Google, interessanterweise. Also einfache Anfragen. Weißt du, so wenn mir was in den Sinn kommt und ich nicht erst so, ach, jetzt öffne ich erst ChatGPT, wir hatten ja auch gerade über diesen Modellwechsel geredet, jetzt öffne ich meine Perplexity-App oder sowas. Nee, dann habe ich wieder diesen auch einen ganz normalen, ich bin jetzt hier iPhone-Nutzer, diesen ganz normalen Weg, dass ich über die Suche einfach gehe. Diese Suche ruft mir dann im Prinzip die Google-Suche im Hintergrund auf, weil das meine Standard-Suchmaschine ist, die ich mir eingestellt habe. Und dann kommt das Google-Suchergebnis, das KI-Suchergebnis und das passt in sehr, sehr vielen Fällen einfach sehr, sehr gut.
Und jetzt, wenn man überlegt, ne, jetzt bist du klassischer Webseitenbetreiber, freust du dich natürlich ungemein, dass die Informationen jetzt noch besser für den Kunden aufbereitet sind, dass du gar nichts mehr davon mitkriegst, dass es da mal einen Kunden gab, der sich dafür interessiert.
Definitiv.
Weil Google das jetzt noch viel besser bedient als vielleicht in der kleinen Vorschau. Ja, also mir ist natürlich auch aufgefallen, dass das in Google drin ist. Man hat das so als Beifang quasi, glaube ich, unterschwellig mitgenommen. Aber dennoch ist die Häufigkeit, mit der ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 2023, 24 auf google.com war sehr viel weniger geworden als mittlerweile.
Bei mir dreht sich das gerade wieder so ein bisschen.
Statistik machen. Mal gucken.
Ja, also bei mir dreht sich das gerade wieder ein bisschen, weil ich finde auch auch Usability und Navigationsperspektive machen das ganz geschickt. Ne? Wenn du das ruhig reinhaust, ne, dann ist es nicht sofort so ein langer Rattenschwanz an Prompt-Ergebnis, das auch manchmal woanders gewohnt ist. Das hat eine gute Länge, fühlt sich auch in so einer guten Geschwindigkeit an, so dass ich fast mit dem Auge das mitlesen kann, während sich das Ergebnis aufbaut. Das ist ein gutes Timing. Das sind so kleine Usability-Tricks, die sie da machen, die dir helfen, quasi an diesem Ergebnis länger zu bleiben. Ich habe das häufig immer noch, wenn ich irgendwie ein anderes LLM, ganz normalen Chat-Modus benutze, dann hast du einfach und haut es mit diesem Prompt raus und mich erschlägt das dann manchmal schon, dass ich erst wieder hochscrollen muss bis zum Anfang. Und dann denke ich mir, boah, ganz schön viel Zeug, was ich da alles lesen muss. Lass ich mir nochmal wieder zusammenfassen von der Maschine, weil mir das schon wieder zu lang ist. Ne? Aber das hat Google jetzt momentan gut gelöst. Ne? Ich habe jetzt, erwischt mich dann auch immer mehr, dass ich dann, da gibt es diesen bunten, schönen Button, der dir dann erlaubt, mit KI jetzt weitersuchen. Das ist dann etwas, was ich jetzt schon mehr benutze, als dann weiter runter zu scrollen in den ursprünglichen Google-Suchergebnisteil, wo ich dann auf andere Sachen gucke. Das heißt, glaube, nach und nach wird das wirklich die normale Google-Suchseite ersetzen. Und weil du da natürlich sagst, der Webseitenbetreiber, ich meine gehört zu haben, dass 2026 da auch dann Werbung eingearbeitet wird. Also Google wird da auch wieder die Möglichkeiten geben, dass sie sich das für sich monetarisieren können und Unternehmen die Möglichkeiten bieten, quasi in diese Suchergebnisse mit reinzukommen. Ich bin mal gespannt, wie das genau aussieht, ne, wie dann die Qualität ist, wie sich das anfühlt. Aber wenn sie ihnen das so gut gelingt, wie sie es jetzt gemacht haben mit dieser Ergebnisdarstellung, mit diesem Flow der Ergebnisdarstellung, dann darf man Google da nicht abschreiben als großen Player, der immer noch quasi an dieser Schnittstelle zwischen uns und dem Netz da stehen will.
Das mit dem Abschreiben, du hast jetzt ja ein paar Brücken geschlagen zu etwas, was wir ja auch schon in vergangenen Folgen mal angedeutet haben. Google hatte man ja, als das mit OpenAI Fahrt aufnahm, so ein bisschen Abgesang geleistet gegenüber. Ja, dann kam Bart, dann kam ganz komische Versuche. Und jetzt muss man gefühlt sagen, dass was Google in 2025 gezeigt hat, die Integration, wir kommen auch gleich noch auf Bild, Video, Notebook LM, die ganzen, auch die ganzen Tools in Google Labs, ja, lerne in deinem Stil, dieses Ding, womit du aktuell, glaube ich, nur außerhalb Europa, ich muss immer überlegen, weil manchmal muss ich mir extra ein VPN machen, da kannst du zum Beispiel Lernmaterialien generieren lassen für ein Thema und diese Lernmaterialien werden so aufbereitet, dass sie zu deinem Hobby zum Beispiel passen oder zu deinen am liebsten gesehenen Filmen oder irgendwas, damit du es halt leichter verständlich erklärt kriegst. Und das sind so mächtige Dinge, die Google so breitseits abfeuert, in den Markt hineinpresst, da merkt man schon, dass Google erstens mal ja großer Player ist, der sich quasi wieder aufgerappelt hat, nachdem es mal kurz zum Einbruch kam, der mit seiner eigenen Hardware, die KI-Chips, die sie bauen, ihrer eigenen Software, die Plattformen, sei es in ihrer Google Cloud, sei es auf den Handys auch, wo sie dann die Modelle ausführen, wo sie ja jetzt auch scheinbar an Apple ein Modell verkaufen aus Gemini, damit die ihre Siri endlich mal schlau kriegen. Entschuldigung, alle, die von Apple hier zuhören, Grüße gehen raus. Das ist schon Wahnsinn, wie Google quasi den Markt aufmischt. Und es wird einem halt auch irgendwie klar, dass das Geld, das die anderen Player irgendwie mühsam sich zusammensammeln müssen, dass Google sowas mit dem Quartalsergebnis sich reinholt.
Ja, ja, definitiv. Also da ist, glaube ich, die Macht. Ich weiß gar nicht, ob so wirklich so... Also die Frage ist immer, was haben wir gesehen? Ne? Was die Spitze des Eisberges, ne? die gescheiterten Versuche. Google war ja auch immer dafür bekannt, auch aufgrund seiner Marktmacht viele Sachen zu probieren, ne? Und auch bewusst viele Sachen zu probieren, um dann vieles auf den Friedhof zu werfen. Aber ich glaube, das ist ja auch immer nicht richtig, also, wenn du da in so einer schnell drehenden Welt unterwegs bist, musst du halt auch mehrere Sachen immer noch, glaube ich, probieren. Und wenn du das nötige Kleingeld, und das hat Google einfach, dann zur Verfügung hast, um solche Sachen zu machen, warum auch nicht? Ne? Also ich glaube, sie waren da vielleicht ein bisschen überrascht, haben aber phänomenal gut reagiert, meiner Meinung nach. Und wo du Apple gerade ansprichst, lass mich da auch noch ein Wort verlieren. Das ist ein ganz spannendes Thema auch wieder aus so einer Nutzerperspektive. Ich finde es echt noch schräg gerade, wie die Anbindung ist. Ne, ich habe hinter meiner Siri, habe ich dann halt die ChatGPT Pro-Version dahinter gepackt. Wenn du da eine Anfrage stellst, da ist es mir zu lang in der Antwortzeit. Das ist komisch, ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht so viel länger, als wenn ich es dann irgendwie vielleicht manchmal direkt in den Chatprompt bei ChatGPT oder sowas reingepackt hätte, aber es dauert halt in diesem Moment. Du merkst halt, das ist einmal eine Verbindung. Siri braucht erst einen Moment für die Sprachverarbeitung, muss es dann übergeben, das dauert einen Moment, das merkst du alles, das fühlt sich alles noch nicht so wirklich einen guten Nutzerflow an, das dauert mir den Tacken zu lange. Und dann kriegst du immer noch am Ende jedes Mal diesen Hinweis, dass ChatGPT sich gegebenenfalls irren kann. Weißt du? Also, dass man diese Informationen, falls es wichtige Risiken und Nebenwirkungen, so ich sage, ja, das kannst du mir einmal irgendwie am Anfang sagen, du musst es aber nicht immer wiederholen. Ne? Dadurch bricht das total. Weißt du, das macht 0,0 Spaß, wo ich auch sage, ja, da ist immer noch so Voice-Eingabe, KI ist manchmal gut, manchmal immer noch so ein bisschen holprig. Ne? Also selbst wenn ich die Pro-Version von ChatGPT benutze, da mit der Sprachvariante umspiele, manchmal fühlt sich schon ganz gut an, manchmal ist es ein bisschen holprig. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist.
Aber ja. Die Integration in Siri ist gefühlt das holprigste, das man sich in dem Umfeld vorstellen kann. Von der Seite ist ja auch völlig in Ordnung, wenn sie sich jetzt Gemini eingekauft haben als eigenes Modell.
Ja.
Wenn sie das auf ihren Büchsen laufen lassen, sei es im Rechenzentrum, sei es auf den Endgeräten, das kann dem Ganzen nur gut tun. Und ob Apple irgendwann mal was Eigenes rausbringt oder nicht, ich meine, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesehen, ja. Apple Karten war ja am Anfang auch, wie war das, Straßen, die mitten durch den Flughafen führen. Und mittlerweile ist es ja doch wirklich auch besser geworden. Und man muss einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Ich bin erstmal froh, wenn Siri ein bisschen schlauer wird, weil das fällt auch auf. Auch wenn Siri die ganze Zeit, und ich habe echt Angst, dass jetzt in meinem Umfeld gerade Siri angeht und die Befehle ausführt, darum muss ich mal ein bisschen Pause danach lassen, dass das Ding auf einmal anfängt und du hast es halt genommen für zur Haussteuerung. okay, das macht's halt immer noch, ja, bei mir, ich kann Heizkörper und Licht und Tür und Fernseher und keine Ahnung was damit steuern. Aber es ist halt trotzdem total lame, wenn du überlegst, ja, was mit Sprachinteraktion, Chatinteraktion mit anderen Herstellern möglich ist.
Das stimmt. Und wenn wir jetzt mal die, also aber auch da, lass uns einfach mal nicht abschreiben, ne? Also auch die haben die,
nein,
die ein oder andere Geldspeicher wie Dagobert Duck irgendwo stehen, ja. Ich glaube, wenn wir auf einen anderen großen Player mal gucken, der 25 dann vielleicht auch noch nicht so performt hat, wie man das vielleicht oder aufgeholt hat, sagen wir mal so, der sich noch ein bisschen bedeckt hält und von dem ich auch schon lange nichts mehr gehört habe. Eigentlich muss man recherchieren. Ich habe gar nicht recherchiert, das ist halt nur aus dem Bauch raus, aus meiner eigenen Erfahrung. Amazon.
Ach, ich dachte, jetzt Amazon, kommt Commodore.
Nein. Commodore wäre auch gut. Genau. Wenn ich den C64-Bot, auf den ich schon lange gewartet habe.
Der wird ja wieder neu aufgelegt, ne?
Ja, sehr
der gut. Der C64 wird neu aufgelegt. Aber okay, wir sind ja die hier nicht alte, in Retro. Rotkasten.
Ja, meine. Ach, habe ich den geliebt. Aber zurück zum Thema. Also Amazon mit seiner Alexa, die ich wahrscheinlich, was Sprachinteraktion betrifft, am meisten nutze, ehrlicherweise. Weil ich würde jetzt sagen, aus meiner Perspektive habe ich bestimmt 10 bis 15 Interaktionen am Tag, die ich durchführe. Okay. Na, also das sind so einfache Sachen wie, spiel mir, keine Ahnung, Deutschlandfunk Nova oder wie wird das Wetter oder solche Sachen. Also diese einfachsten Prompts per Voice, einfach in den Raum reingerufen, ne? Eine in der Dusche hängen, oder besser im Badezimmer hängen, der andere in der Küche, ne? Zwei unterschiedliche Namen, da muss man immer dran denken, mit wem man gerade redet, damit die anderen nicht loslegen, ne? Aber das geht, mehr geht da auch nicht. Na, also, A, immer noch nicht gut im Verständnis, ne? Man kann zwar mal sagen, okay, welche Musikrichtung willst du hören, so, das geht auch noch alles okayisch, aber es ist halt auch noch meilenweit davon entfernt, eine echte ChatGPT, Gemini, Claude-Erfahrung zu sein, in einer, weißt du, in einem Dialog mit einem KI zu sein. Also das ist wirklich so, dass man es immer noch so anfühlt wie, okay, da meine Sprache wird in Text übersetzt, ja, und dann wird das dieser Maschine gegeben und dann wird diese Maschine versucht, irgendeine Intenterkennung einigermaßen gut hinzubekommen, um in ihrem engen Spielraum, den sie gegeben hat, quasi ein Regelsystem auszuführen und irgendwie zu erkennen, was will denn dieser Anwender von mir. Das ist also 0,0 diese KI-Interaktion, über die wir beide ja die ganze Zeit reden, die wir jetzt seit dem ChatGPT-Moment vor 2,5 Jahren quasi gewohnt sind als Mensch. Da hat eben so die Lücke noch nicht geschlossen. Und ich weiß auch noch nicht, ob sie das machen. Also ich habe da noch nichts gehört.
Also gehört habe ich auch nichts und ich kann dazu nicht sagen, weil wen hat's jetzt gewundert? Zumindest mal die, die mich kennen, wundern sich wahrscheinlich darüber nicht. Ich habe keinen Amazon-Lautsprecher bei mir zu Hause. Auch wenn die Lautsprecher teilweise bei Amazon gekauft wurden, heißen sie trotzdem HomePod. Ja, also von der Seite in jedem Raum mindestens einer, meistens zwei. Ist das Haus gut ausgestattet? Von der Seite wird es mir schon völlig reichen, wenn es bei den HomePods da mal irgendwann besser wird. Aber du kannst ja dann berichten, wenn deine Alexa ja das entsprechend besser
kann. Ich bin gespannt. Also, würde mich wundern, wenn da nicht was kommt. Na, also ich, du musst ja immer überlegen.
Das ist ein großer Laden, ne?
Du hast den Marktzugang. Ich meine, das ist ja das, was wir jetzt gerade bei Google gesehen haben. Also ja, die sehen dann, da ist ein signifikanter Anteil von Suchanfragen, der von meiner Suchmaske weggeht, der in eine andere Richtung von KI geht und sie holen dann relativ zügig auf, nutzen natürlich jetzt ihre Marktmacht noch aus. Ne? Und also wenn sie das Thema weiter so mit dieser Geschwindigkeit vorantreiben, dann wird das echt schwer für die anderen. Ne? Also jetzt nicht in allen Ländern der Welt ist Google die beliebteste Suchmaschine, ne? Aber in vielen Stellen der Welt. Also das wird dann gar nicht so einfach werden, diesen Player dann auch in diesem Umfeld wieder Paroli zu bieten, wenn er einmal wirklich richtig ins Rollen gekommen ist. Und das sieht gerade so aus.
Wenn man aber auf der anderen Seite mal überlegt, es bilden sich ja auch gerade entsprechende Standards für Connectivity. Also dieser ganze Kram mit MCP und A2A, der ganze Kram mit, wie sehen diese agentischen Workflows aus, was ich immer mit N8N bei mir gerne baue. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es ist zu spät für die Party noch nicht gibt. Weil die Systeme, ich sag mal, die Intelligenz, das Hirn, das LLM-Modell, das können die sich zur Not irgendwo her shoppen, während um alle herum das ganze Thema mit MCP und Co. am Entstehen ist, am Lernen ist. Ja, MCP hat was? Die vierte Version des Protokolls jetzt bekommen von Anthropic. Das heißt, da ist ja auch noch sehr viel Musik drin. Das ist ja alles noch nicht alt. Von der Seite kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass diese Magie, wenn dann Sprachinteraktion funktioniert mit deinen Lautsprechern, weil die Büchsen auf einmal mehr RAM haben, mehr CPU haben, lokale Modelle haben und dann die Standards da sind und man es dann schafft, ja, lauter Wenn-Situationen, dass du Automatisierung im Internet bei dir selbst damit verbinden kannst, dann glaube ich schon, dass dieser magische Moment von den Herstellern, die die Geräte schon bei den Leuten zu Hause haben, dass dann deren große Renaissance kommt.
Ja, yeah, maybe. Lass uns nochmal ein anderes Thema aus diesem Gebiet ein bisschen beleuchten. Was ich noch beobachtet habe als so ein Versuch, der dann auch wieder zurückgefahren worden ist, woanders versucht worden ist und wo die unterschiedlich großen LLM-Anbieter noch ein bisschen anders agieren, ist das Thema, es kam ja irgendwann in vorletzten Jahr, das Thema Reasoning zum Beispiel auf, ne? Weißt du, dass wir beteiligt waren, ob das jetzt bei einer DeepSeek damals war, dann auch bei einer Manus kam das, bei einer ChatGPT kam das auf, dass die Modelle quasi ihr Reasoning angezeigt haben, also ihre nicht nur einfach auf meinen Prompt reagiert haben, sondern sich erst Gedanken darüber gemacht haben, was meint denn der Nutzer damit, und diese Gedanken machen auch angezeigt haben, ne? Das
ja.
Tauchte dann mal zwischendurch auf, dann wurde das auch mal wieder so versteckt angezeigt, dann da gibt's auch immer wieder so kleine Tests, ne, wie das besser von der Usability anscheinend auch für den Anwender dann sich darstellen lässt, dass es mal aufklappen kann oder wegklappen kann. Dann ist es jetzt geendet in so einer ChatGPT 5.1er Version, meine ich, wo das dann automatisch war. Jetzt kann ich es wieder auswählen. Jetzt kann ich wieder irgendwie auswählen, ich möchte das Instant-Thinking-Modell haben oder ich möchte das Modell, das erstmal drüber nachdenkt. Also es gibt immer so einen ständigen Wechsel. Jetzt nagelt mich jetzt nicht fest, ob ich mich mit den Versionsnummern vertan habe, ne? Aber es war dieses Jahr so ein Rumtesten. Was machen wir denn am besten mit dem Anwender? Soll ich als Modell quasi selbstständig entscheiden, ob ich jetzt eine Deep-Research-Analyse fahre? Ob ich ganz schnell antworte oder gebe ich das dem Anwender doch wieder in die Hand, weil er im Zweifel es doch besser wissen möchte oder das Gefühl haben möchte, darüber entscheiden zu können, ob jetzt Millionen von Tokens im Hintergrund verbrannt werden oder ob einfach nur eine schnelle Antwort aus dem Modell herauskommt. Also das ist so ein Ding, was ich irgendwie noch dieses Jahr beobachtet habe, wo auch, glaube ich, noch nicht die finale Antwort ist. Aus meiner Usability-Perspektive würde ich immer sagen, ja, lass den Anwendern das nicht entscheiden. Das soll schon funktionieren, dass die Modelle in Zukunft dann die richtige Wahl treffen, wenn sie es dann machen. Es ist natürlich doof, wenn sie dann irgendwie, wenn du mit, wie heißt das deutsche Spruchwort, mit Kanonen auf Spatzen schießt, ne, das muss halt auch nicht immer sein.
Was du gesagt hast mit Usability, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich, ich erzähle es trotzdem mal, ich weiß nicht, wann Google das eingeführt hat, ja, auf jeden Fall nach der Einführung vom letzten Gemini-Modell, dass wenn du eine Antwort bekommen hast, dass du dann nach der Antwort, unter der Antwort sagen kannst, überprüf deine Antwort nochmal. Das, wo ich dann denke, so, also es gibt da teilweise Knöpfe, die in Kontextmenüs versteckt sind, wo man sich dann fragt, wollt ihr nicht, dass die Anwender das benutzen? Oder war da wieder der Nerd der Meinung, ah ja, ich brauche noch drei Knöpfe, das ist doch an der Stelle total selbstverständlich. Nichts gegen Nerds, gehöre selbst zur Fraktion. Da ist auch noch sehr viel im Wandel und wird auch unterschiedlich gehandhabt, ne? Also ja, eine Gemini, wer einen Gemini bedienen kann, heißt nicht automatisch, dass er eine OpenAI bedienen kann, ne? Du machst hier Custom GPTs oder Gems, dann macht Manus, macht irgendwie irgendwelche Wissensspeicher, aus Rocket kommt mit Skills, jetzt kommt irgendwie bei OpenAI auch irgendwas mit Skills und dann stehst du da und denkst so, alter Falter, kannst du eins, kannst du alle, kannst du eigentlich nicht sagen, ja? Du musst überall immer mal so die Spezialitäten herauslesen.
Genau, du musst ein bisschen gucken, aber das ist ja auch so. Ich meine, du hast ja, wenn du jetzt so mal außen guckst, ne, da heißt es mal, dann ist Claude mal besser fürs Coden, dann ist es wieder OpenAI, dann sollst du das und das nehmen, ne, dann sollst du die lokale Version nehmen. Wie auch immer, man ist gerade so ein bisschen als Anwender, als Nutzer, immer noch so ein bisschen in der Hohlschuld auch, ne, dass ich sage, ich muss mich auch selber ein bisschen drum kümmern, was jetzt am besten funktionieren könnte. Es hat sich noch nicht so richtig rausgestellt. Deshalb ist der Move von Google gerade spannend, ne. Es ist ein spezieller Anwendungsfall. Ich würde jetzt noch nicht in dem Google-Suchfenster überlegen, mir jetzt eine Anwendung programmieren zu lassen. Aber fürs Suchen, das funktioniert da jetzt wieder. Das nutzen sie einfach aus, dass wir das gewohnt sind und liefern auch wieder da exzellente Ergebnisse ab, ne. Das ist ein sehr kleiner Anwendungsfall, wo ein klares Ergebnis aufgrund einer klaren, einfachen Anfrage, wo ich nicht drüber nachdenken muss, soll das jetzt ein Deep Research sein, soll er noch irgendwie was rumprogrammieren, soll er mir das als Tabellenform auswerfen, muss ich ihm erst ein Format vorgeben in XML-Struktur, damit das Suchergebnis besonders gut wird. Ja, deshalb ist es, glaube ich, gerade ein ganz, ganz spannendes Ding, was da bei Google passiert. Bei den anderen Themen, ja, da testet man noch so ein bisschen aus, was der richtige, was die richtigen Interaktionspatterns sind. Ich finde auch nochmal dieses, ich habe das, glaube ich, bei ChatGPT häufiger gehabt, dass du dann auch mal zwei Ergebnisse nebeneinander gestellt bekommst, wo du dann sagst, okay, möchtest du das eine?
Was gefällt dir besser?
Was gefällt dir besser? Wo ich auch sage, da kommt wieder dieses Ding rein, ne? Dann hast du jetzt auf einem Screen, auf dem Mobile-Gerät ist eine Katastrophe, aber wenn du jetzt mal selbst auf dem Desktop-Screen mal guckst, hast du trotzdem das Ding, dass ich sage, dann habe ich so eine arschlange Latte an Text da, zweimal nebeneinander und muss dann irgendwie so diese beiden irgendwie lesen und vergleichen.
Du sollst am besten noch lesen, vergleichen und klicken. Ich wollte doch eine Antwort, verdammt.
Genau, ich wollte doch eine Antwort einfach nur haben. Und dann fühlt man sich auch immer, weißt du, mein größtes Problem dabei ist immer, ich finde dann immer von beiden etwas gut, weißt du? Und dann bin ich die ganze Zeit im Überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich finde ja diesen Einteil.
Fenster
gut.
Zu
muss,
und Crock.
Muss ich jetzt, ne genau, kopiere ich jetzt diesen Einteil da raus und sage so, dieser erste Teil, den fand ich gut, aber ansonsten hätte ich die andere Variante gut gefunden. Und dann klicke ich halt auf eine und bin mir dann gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt insgesamt die bessere war. Dann ist es eher so ein Frustklick bei mir, weil ich dann durch diese, sagen wir mal, durch diese zu viel an Feedback geben fast dann überfordert bin in dem Moment.
Wir hatten ja bei der Einleitung unserer Folge auch so ein bisschen darauf Einfluss genommen, darauf hinzusteuern, zu sagen, naja, was hat sich denn vielleicht damals als geiler, heißer Scheiß angefühlt? Was hat sich jetzt mittlerweile vielleicht auch im Umgang geändert? Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe über Gamma. Gamma war ja oder ist ja die Möglichkeit zu sagen, mache aus Texten, aus vorhandenen Präsentationen, aus irgendwelchen Ideen neue Folien. Man konnte in Gamma Folien erstellen, in der Webseite von Gamma sie bearbeiten, man konnte sie als PowerPoint runterladen. Und irgendwie hat es dann über Nacht sich bei mir total geändert, weil Nano Banana. Alle, die denken, jetzt kommen hier die Minions um die Ecke, Banana! Ja, ich kann das nicht so richtig von der Seite, möge man mir das bitte verzeihen, ist der jugendliche Schelm in mir.
Nee, na war super.
Danke, danke. Ich mach morgen mit Warner Brothers oder keine Ahnung wem, ist auch egal. Und dann kam Nano Banana um die Ecke und hat dir auf einmal nicht nur schöne Bilder gemalt, sondern jetzt auch gerade mit Gemini 3 hat ja Nano Banana gefühlt überall Einzug gehalten. Ja, du kannst Folien machen, du kannst Infografiken machen, du kannst, wenn du dir über Google Studio gehst, sogar 4K Auflösung Infografiken machen mit hohem Detailtreue, mit dann auch scharfen Text und richtig geschriebenen Text, ne? Bildgenerierung mit Text war ja auch immer so ein Thema bis dato. Und du kannst richtig coole Sachen machen, ja? Also mein Sohn, der spielt ja Volleyball, und habe ich mal geguckt, okay, wie sieht denn das Foto aus, wenn man das Foto, das ich von meinem Sohn gemacht habe beim Volleyballspiel, Nano Banana gibt und sagt, mach mal eine Drohnenaufnahme. Oder du nimmst einen Grundriss vom Haus und sagst, wie sieht denn das als 3D-Modell aus? Oder du nimmst, keine Ahnung, ein komplexes Thema und sagst, mach mir eine Infografik draus. Und dann kriegst du da tatsächlich eine erklärende Infografik. Und bevor ich jetzt noch auf ein paar Google-Tools eingehe, vielleicht kleiner Tipp für alle die, die sagen, ja, der Zimmermann, ne, jetzt erzählt er hier was über Nano Banana und man kann damit Folien machen. Das geht zwar alles, aber dann landen die auch nur bei Google Sheets und ich habe doch PowerPoint und keine Ahnung was. An der Stelle kleiner Tipp am Rande, Nano Banana ist auch in Manus drin und da kann man dann Folien mit als PowerPoint sich generieren lassen. Gut, aber wir waren ja bei Google. Ja. Ich bin so im Redefluss. Ich liebe das Nano Banana Zeug, weil ich muss dir unbedingt von einem hypothetischen, ja, wer das Video sehen würde, das wir nicht aufnehmen, würde sehen, dass ich in der Luft Anführungszeichen mache, einen hypothetischen Case, den ich im schulischen Kontext mal erlebt habe. Oder nee, ich sag mal, man mir zugetragen hat, das ist anonym genug, ne? Man hat mir das zugetragen, machen wir es mal so. Da hast du dann irgendwie Mitschriften für irgendwie ein Fach wie Geschichte, ja, handschriftliche Mitschriften im Heft, du hast ein Buch, du fotografierst den ganzen Kram in einer Runde weg, schmeißt das in Notebook LM, sagst dem, mach mir für die prüfungsrelevanten Themen eine Infografik, mach mir für jedes prüfungsrelevante Thema ein Video mit Erklärung und du kommst so schnell in diesen Lernstoff. Du kannst Quizfragen kriegen, du kannst Lernmattkarten kriegen, du kannst, wie gesagt, Erklärfilme kriegen. Und wenn du über ein Thema berichten musst, kannst du auch sagen, erzeuge mir doch einfach mal ein paar Slides. Dann kriegst du Slides, dann schmeißt die Slides wieder in Notebook LM und sagst, mach mal aus den Slides ein Video. Dann kriegst du die Tonspur, die du vorlesen kannst oder dann natürlich frei zitieren. Du kriegst so mächtige Werkzeuge. Also ich wäre, glaube ich, froh gewesen, das als Schüler gehabt zu haben.
Wäre nicht. Und ich glaube, ich nehme mal kurz was vorne weg. Wir werden ja auch in Kürze nochmal eine Folge machen, wo wir ein bisschen ins Jahr 2026 schon reingucken werden. Ne? Nur war schon mal so eine Ankündigung. Weil du das gerade sagtest, ne? Und ich habe dir zugehört und ich finde, das ist natürlich erstaunlich und gut. Und du hast vollkommen recht. Das ist wirklich richtig gut geworden, was Google da anbietet, ne? Was die Bildgenerierung und Co. betrifft. Lass mich nur kurz diesen Ausblick nach vorne wagen. Aber natürlich ist es immer noch doof, dass du sagen musst, mach mir aus den Slides das und das, mach aus dem Video das und das. Wir sind immer noch in so einer Prompt-Engineering-Phase, wo man sich schon so ein bisschen vorstellen muss, was brauche ich denn eigentlich? Deshalb muss ich das dann so gut prompten. Und wir sind noch nicht so in dieser eher optimale Output quasi nur noch delegieren, dass ich sage, ich möchte schlauer werden und dann passiert alles. Weißt du, so in dem Sinne. Da fehlt noch so ein Tag. Und ich glaube, da wird 2026 wird da, glaube ich, das Jahr werden, wo solche Sachen langsam shiften werden, wo wir immer weniger über das optimale Prompten im normalen Anwendungsfall reden werden, ja, also für den privaten Hausgebrauch, und wir heute eher hingehen werden, sagen, okay, ich möchte ein gewisses Ziel haben und dieses Ziel delegiere ich.
Also ich gebe dir komplett recht, ne? So wie sich das eben auch angehört hat, mit von Gamma zu Nano Banana, von Nano Banana zu Manus, damit man PowerPoints kriegt, das ist ja schon so ein bisschen Herrschaftswissen, ne? Herrschaftswissen, Interesse, Neugierde, auch die richtigen Abos zur richtigen Zeit, ja, also welches Abo habe ich abgeschlossen, ja, damit ich welche Funktion zur Verfügung habe, da trennt sich auch viel Spreu vom Weizen. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir wirklich noch in so einer Sturm- und Drangphase, was diese ganzen Tools angeht und was natürlich auch unseren persönlichen Spleen angeht, das auch entsprechend zu finden.
Ja, das stimmt. Und das ist halt so ein bisschen immer noch, das ist noch nicht das, was ich mir von 2025 erwartet hätte, ne, ehrlicherweise, weil wir tatsächlich, glaube ich, da sind wir so ein bisschen wieder rein verfallen in die alte IT-Ansicht. Weißt du, man muss so ein bisschen Herrschaftswissen haben, man muss gut da drin sein, man muss wissen, welches Tool da ist, man muss Tools verknüpfen können. Du bist ja auch großer Fan und ich auch, aber du nutzt es mehr als ich von N8N, ne, wo ich Workflows aufsetzen kann, indem ich mehrere Tools miteinander verknüpfen kann. Da kann ich zwar mittlerweile auch, und das ist auch eine riesen Errungenschaft, ja auch direkt schon Workflows prompten, wenn ich möchte, ja, dass es dann teilweise schon fast selbstständig geht, ich gar nicht mehr die einzelnen Knotenpunkte da zusammenziehen muss. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch eher etwas, wo ich sage, das ist dann jetzt auch nicht für den alltäglichen Gebrauch, wenn ich mal kurz was haben möchte, sondern ich muss mich dann schon mit dem Thema beschäftigen, ehrlicherweise. Ne?
Aber auch da, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, hatte ich ja einmal die Ehre, vorzustellen, mit welchen Tools wir arbeiten, damit wir den Ton haben, damit das deployed wird, damit da auch entsprechende Meldungen zum Beispiel bei mir auf LinkedIn erscheinen, wenn es eine neue Folge gibt. Und da hat sich ja auch mittlerweile so viel getan. Also für die, die es nicht wissen, Jens und ich nehmen ja hier bei Riverside auf. Riverside hat eine API, kann ich mit N8N anbinden. Das heißt, ich kann mir mit dem Workflow unsere Tonspuren holen. Ich habe in der Folge erzählt, dass ich mit Anthropic anfange und die Tonspur immer noch mal ein bisschen nachveredel. Also dieses schwere Schnaufen heraushole, die vielleicht künstlerischen Pausen, weil uns beiden nichts einfällt, was sehr selten vorkommt, raushole. Und das danach dann zu Podigy schiebe. Und das war früher alles von Hand, aber dadurch, dass ich jetzt nicht nur in Riverside eine API habe, sondern auch in Anthropic und in Podigy, bekomme ich im Grunde mit meinem N8N-Workflow, wenn wir die Aufnahme beendet haben, alles auf Knopfdruck generiert und jetzt vielleicht auch bald dann noch das ganze Thema der Cover. Das ist noch so ein bisschen in der Sturm- und Drang-Phase, so dass man im Grunde sagt, okay, wir haben das Ding im Kasten, ich drücke auf den Knopf und los geht's. Und in Podigy selbst ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass wir jetzt Kapitelmarken haben oder dass wir ausführlichere Shownotes haben. Und auch all das passiert, weil Podigy eine entsprechende KI-Unterstützung hat, zu sagen, du, was, worüber reden denn die alten weißen Männer hier? Welche Kapitelmarken machen denn da unter Umständen Sinn und trägt die ein? Und das ist schon erstaunlich, wie man, ich würde sagen, qualitativ guten Content machen kann für so zwei Menschen wie wir, die dann ja trotzdem sich immer nur an einem Tag, also meistens treffen wir uns auch an dem Tag, an dem wir es veröffentlichen, da ist nicht so viel Zeit zwischen Aufnahme und Release, dass dann halt in 90% der Fälle, sage ich jetzt mal, automatisiert kriegen. Warum 90%? Ganz ehrlich, wir hatten ja auch das eine oder andere Mal Gäste zu Besuch. Da gucke ich dann schon nochmal drauf, wie das so ist. Wenn es uns beide verhagelt, Jens, nimm es mir nicht krumm, aber wir sind groß und alt genug, wir können damit leben. Und das ist schon faszinierend. Und bevor ich dir gleich wieder das Wort zurückgebe, wollte ich auch nochmal, ich kann ja kein Kapitel sagen, ohne Manus zu erwähnen. Mhm. Selbst Manus hat mittlerweile eine API rausgebracht, dass du quasi, nicht quasi, dass du in deinen Workflows in N8N sagen kannst, so, und jetzt starte bitte 200 Agenten auf Manus, bedienen damit, was weiß ich, Webseiten, suche, schreibe, generiere, keine Ahnung was, und bring mir dann das Ergebnis zurück in meinen Workflow. Das ist schon richtig, richtig, richtig krank, aber auch teilweise Haare raufend. Wenn mal was nicht geht, dann stehst du da vor deinem N8N-Workflow und denkst dir, die Welt könnte so einfach sein. Und dann ist es meistens nur ein ganz kleines Ding, das sich da irgendwie geändert hat. Aber es ist trotzdem extrem mächtig, was wir heutzutage automatisieren können.
Das stimmt, das stimmt. Ich wollte auch nur ganz kurz einlenken, als du sagtest, man braucht da nicht viel Zeit und wir beide, die dann da unseren Podcast aufnehmen und das geht dann so einfach. Das liegt natürlich auch daran, dass wir beide so Vollprofis und Naturtalente anscheinend sind, ne? Und dementsprechend ist es natürlich auch für die KI super einfach ist, die ganzen S und Rs und Ms rauszunehmen und uns schnell schön zu rendern und eine tolle Podcast-Folge aus uns zu machen. Weil ansonsten würde es wahrscheinlich viel, viel länger dauern. Also da können wir auch
nicht selber laufen.
Wir machen das klar. Wir könnten eigentlich auch live auftreten, ehrlicherweise, wenn ich so bin. Haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben ja schon eine Folge.
Also falls jemand eine Bühne kennt, wo wir uns mal vorstellen sollten, machen wir mal eine Live-Folge. Jetzt vielleicht machen wir nächstes Jahr einfach mal eine Live-Folge mit echtem Publikum.
Das ist mal ein Goal für 2026. Wir machen eine Live-Folge mit echtem Publikum mal wieder. Ja? Aber mit
Fremdpublikum. Die wird dann auch ausstrahlen, weil wir hatten ja schon mal eine mit echtem Publikum, aber die war halt hinter verschlossenen Türen.
Genau, die war interner, konnten wir das nicht machen. Aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Das würde ich gerne wiederholen. Manus, apropos Manus. Also wir haben ja auch mal über Tools geredet im letzten Jahr. Da geht es um so Webseitengenerierung, andere Sachen. Ne? Lovable und wie sie alle heißen. Ne? Da gibt es Replit und hast du nicht gesehen an Tools, die dir ermöglichen, ganze Webseiten, Applikationen, irgendwas anderes zu bauen. Das hat mich eine Zeit lang fasziniert. Ich habe mir die Sachen auch angeguckt. Das hat natürlich auch so ein bisschen aus Mangel, weil ich es jetzt gerade wirklich nicht für meine Anwendungsfälle wirklich brauche, habe ich so ein bisschen ad acta gelegt, aber auch, weil ich mit so ein, zwei Prompts bei Manus voll funktionsfähig laufende Applikationen gebaut habe, die gewisse Anwendungsfälle von mir abgedeckt haben, dass ich dachte so, alter Schwede. Ich will mich überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, welche Art von Dateien, in welcher Struktur so eine Webseite abgelegt sein muss, irgendwas anderes, wenn die KI das schon wirklich, wirklich fast, in Anführungsstriche, alleine machen kann. Ich habe natürlich das Ding nicht Security geprüft und nicht und alles andere. Ich weiß, ne, die ganze Vibe-Coding-Community draußen und die Feinde der Vibe-Coding-Community draußen und die AI-Coding ganz scheiße finden, ne? Alle werden sagen, ja, das dauert alles noch, bis das so richtig kommt und bis es funktioniert und da kann man überall einbrechen und hast du nicht gesehen und die Security ist nicht gut und der Code ist nicht sauber und wenn man was ändern will, dann schreiben die Dinger den Code immer von null ganz neu und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich als Anwender eine gewisse Idee äußern kann und keine 3 Minuten später einen funktionsfähigen Prototypen hatte, der wunderbar funktioniert mit Anmeldemaske über meinen Google-Account, mit einer Datenbank im Hintergrund, mit einem Bild-Upload, der dann funktioniert hat, mit einer weiteren KI, die dann angefragt worden ist, dann ist das schon einfach sehr, sehr stark. Ne? Also das heißt, ich würde sagen, 2025, wer am Anfang des Jahres nicht dran geglaubt hat, dass man in eine Zukunft reingehen kann, wo man beliebig Anwendung dann wirklich mit simplen Prompts machen kann. Da war 2025 schon so weit, dass der es Lüge gestraft hat und gezeigt hat, das geht. Wir konnten 2025 schon echt kleine, gute Anwendungen bauen, die vorher nicht so da waren, die dann kleine Lösungen geliefert haben. Also das ist schon ein bisschen cool gewesen auch.
Also da würde ich ja tatsächlich auch mal was ganz Pragmatisches in den Ring werfen, damit wir mal konkret werden, was man da sich beispielsweise bauen kann. Und damit, wie gesagt, ist man nichts mit diesem Workflow, sondern wirklich, man sitzt da, sei es jetzt in Gemini mit Canvas oder in Manus und sagt, du, ich brauche mal was. Und die zwei Anwendungen, die habe ich mir gebaut und die verwende ich immer noch sehr regelmäßig weiter. Das eine ist, in meinem normalen beruflichen Leben mache ich ja ganz viel mit dem ganzen Thema Mobile-App-Entwicklung und beschäftige mich auch mit Gerätemanagement. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen trocken anhören, wenn man jetzt mal einen Blick auf Apple wirft, da gibt es ganz viele Dokumente, die werden aber irgendwie relativ spät gepflegt, Beta-Software ist da nie drin, aber es gibt ein GitHub-Projekt von Apple, da sind auch immer auch schon die neuen Möglichkeiten im Gerätemanagement enthalten für Beta-Versionen. Und das ist so ein GitHub-Projekt, das ist immer so, ja, das sind so sogenannte YAML-Dateien, ich will niemanden langweilen. Für die verschiedensten, da steht dann quasi drin, was kann ich konfigurieren, was bedeutet das, auf welchem Betriebssystem, auf welchen Geräten geht das. Und jetzt kann man sich Dateien nehmen und runterladen und machen und tun. Oder man geht hin und sagt, du, pass mal Obacht, das GitHub, das ist frei zugänglich. Man beschreibt ganz kurz, was wie das aufgebaut ist, damit er sich die Welt nicht komplett neu erfinden muss. Man sagt, was man vorhat. Und jetzt habe ich eine interaktive Anwendung, die mir quasi immer zeigt, was ist Neues passiert. Ich kann Betriebssysteme miteinander vergleichen, ich kann Geräte miteinander vergleichen, ich kann beliebige Dinge quasi miteinander vergleichen und kann sogar die entsprechenden Konfigurationen als Datei exportieren lassen, sodass ich in der Lage bin zu sagen, so, jetzt probiere ich das mal auf einem Beta-Gerät aus. Das fand ich total knuffig. Das sieht gut aus, ist leicht bedienbar. Da war zwar vielleicht die eine oder andere Minute rein versenkt worden, was das Thema Prompting für diese Anwendung angeht, aber es war da. Und das Zweite, wir haben es ja schon gesagt, ne, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich mag n8n. Und bei n8n stehst du vor dem Thema, wie ich ja eben sagte, du hast jetzt die tollen APIs von Anthropic, von Riverside, von Manus, von hast du nicht gesehen. 11 Labs mag ich auch, ne? 11 Labs. Und dann stehst du da und denkst dir, okay, das sind schöne APIs, aber oh, ich habe jetzt auch manchmal entweder keine Lust, mich da durch die API-Dokumentation zu fräsen. Da habe ich mir eine kleine Vibe-gecodete App zusammengetackert und gesagt, du pass mal Obacht, entweder habe ich die API-Dokumentation als Link, als Datei oder ich habe keine Ahnung. Ich möchte, dass du mir meine Aufgabe entgegennimmst, dann, wie gesagt, entweder die API-Dokumentation nimmst, als Link, als Datei oder als Rechercheauftrag und du baust mir dann den entsprechenden JSON-Eintrag, den ich dann in n8n kopieren kann. Und so habe ich dann mir ein Ding gebastelt, da schmeißt du halt dann rein, ich möchte hier Podigy und dies, das, jenes und dann baut er dir quasi Notes, die du dann in n8n kopieren kannst. Ist es perfekt? Nein, aber es hilft mir schon mal ungemein, einen ersten Schuss zu wagen, um dann etwas zu haben, an dem ich weiterarbeiten kann, ohne dass ich mir das dann selbst suchen muss, überlegen muss, machen, tun, keine Ahnung was. Das sind so zwei Dinge, die bei mir tatsächlich, ja, nicht wegzudenken sind.
Ja, das sind sehr gute Beispiele. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch nochmal Vibe-Coding, vielleicht für die Hörer, die das nicht kennen. Da geht es wirklich darum, dass ich sage, nur durch ein reines Prompting programmiere ich irgendetwas. Ob das eine App ist oder eine Webseite ist, irgendeine Anwendung ist, das ist mit dem Thema Vibe-Coding gemeint. Ne? Also ich muss nicht unbedingt Programmierkenntnisse haben, ich muss nicht das wissen, was der Marc gerade gesagt hat, dass es irgendwie GitHub irgendwo gibt, wo ich Sachen eben deployen kann, veröffentlichen kann, dass es gewisse Dateistrukturen, dass es unterschiedliche Dateiformate gibt, Konfigurationsdateien gibt, Programmiersprachen überhaupt gibt, ja, in unterschiedlichster Form. Das muss ich da alles nicht wissen, weil das übernimmt dann die Maschine komplett. Ja, das LMM nimmt einfach meinen Wunsch auf, übersetzt es in Code und versucht, eine funktionsfähige App zu bauen. Und wenn ich dann so ein ganz Hardcore-Vibe-Coder bin, dann würde ich auch die ganze Zeit immer nur weiter texten und prompten mit dieser Maschine, um den Code dann hinterher so hinzubekommen, dass ich dann die lauffähige Variante von dem auch habe, was ich haben möchte. Aber, wie Marc da beschrieben hat, man kann das natürlich auch super so als Zwischending nehmen, um dann gegebenenfalls erste Schritte dazu mitzumachen oder eben auch der LMM zu sagen, gewisse Teile quasi nur zu prompten oder besser gesagt, ich prompte eine Teile und das LMM code dann gewisse Teile, gewisse Konfigurationsdateien in der Struktur, die ich eben schon vorgebe. Aber da, wie gesagt, da hat sich auch echt viel getan. Ne? Da gibt es dann diese Editor-Anbieter draußen, die natürlich so ein bisschen drauf abzielen, das genauso einfach zu machen wie so WYSIWYG-Editoren, die wir früher mal kannten in der Entwicklung, wo ich dann eben auch per Drag-and-Drop mir irgendwelche UIs zusammengezogen habe. In diese Nische gehen dann eher so Anbieter wie Lovable und Co. eben auch rein, die versuchen so ein bisschen sich eben ganz, ganz speziell als Webseitenanbieter, als App-Anbieter darzustellen und auch mit ihren Modellen, die sie dann nutzen, dem Anwender ein bisschen zu helfen, sehr, sehr schnell gute Ergebnisse zu kriegen, die dann auch lauffähig sind, sicher sind, die man eben ausrollen kann. Also da in dem Markt ist auch noch viel möglich. Was ich nur kurz sagen wollte, war, mich hat da schon wirklich überrascht, wie weit es doch schon geht mit einem simplen Prompt. Ich wollte nur eine einfache Anwendung haben und die ist rausgekommen. Ich guck mal, dass ich die im nächsten Jahr auch mal dann der Öffentlichkeit zeige. Da muss ich noch ein bisschen rumschrauben. Wenn ich mal wieder Zeit habe, über Weihnachten will ich da mal rumschrauben an der App. Die ist nämlich cool geworden.
Ja, genau. Wir gehen nächstes Jahr also auf eine Bühne öffentlich und du releasest ein Stück Software. Das ist total toll. Jens, bevor wir noch mehr über 2026 reden, du hast ja schon angekündigt, es wird eine Folge geben, wo wir über 2026 reden wollen. Ich würde sagen, wir machen heute mal jetzt ein schönes Geschenkband und ein schönes Geschenkpapier um unsere Folge herum. Der ein oder andere, der von euch jetzt hier zuhört und denkt, verdammte Axt, das ist ja so toll, die Tipps, die wir hier hören, die Gespräche, denen wir hier lauschen dürfen, das möchten wir auch anderen zur Verfügung stellen. Dann erzählt ihnen doch gerne, dass es unseren Podcast gibt. Hinterlasst uns ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar, abonniert uns in einem Podcast-Player eurer Wahl. Und damit würde ich sagen, Jens, auf, ich höre den Nikolaus. Ja, es könnte sein, dass wir alle noch in weihnachtlicher Vorstimmung noch irgendwelche Dinge zu erledigen haben. Und ich würde sagen, wir machen heute den Sack zu. In diesem Sinne.
Ho, ho,
ja, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ach, ja, und dann, am Schluss noch vermerkt, stopp, eine Frage war ich noch offen, die sage ich noch ganz am Schluss. Du hast mich gefragt, welchen Songgenerator wir nehmen. Da möchte ich den werten Zuhörenden empfehlen, die letzte Folge sich nochmal anzuhören, weil da haben wir am Schluss ein paar Bonustracks gemacht, die von MusicGPT, Sonos oder 11 Labs als Musikgenerator mit dem Titel Mach mir weihnachtliche Musik zu AI-Themen präsentiert haben.
Und damit du beim nächsten Mal nicht fussen musst, es ist Suno. Sonos ist, glaube ich, der Lautsprechenhersteller. Aber das ist ja nicht schlimm.
Du hast mir meinen Fussel geklaut. Aber du hast recht.
Okay. Ja, ich habe
recht. Du hast recht. Also ich werde nicht fussen. In diesem Sinne, jetzt machen wir wirklich einen Haken dran. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer, wann auch immer uns hört. Ciao.
Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.